Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein herzliches Dankeschön für euer freundliches Willkommen. Das ist einfach immer nett, zu euch zu kommen. Und als Marin Aliszewski anfragt und ich dachte, auch noch mal vor Weihnachten zu euch zu kommen, das ist ja sehr nett. Heute also feiern wir den 4. Advent und nicht mehr lange, dann ist Heiligabend und wir feiern den Geburtstag Jesu. Kurz nachdem Maria, seine Mutter, erfahren hatte, dass sie schwanger wird mit Gottes Sohn, da sang sie ja ein Lied oder sagte ein Lied, vielleicht hat sie das auch gesungen. Auf alle Fälle ist es ein Loblied und wir kennen es unter dem Namen Magnificat. Aber vorab kann man sich ja fragen, was kann eine unverheiratete, schwangere Frau in jener Zeit, was hat sie denn wohl zu loben? Ich lese uns mal den Text vor. Aus Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Bitte? Nee, gleich. Dankeschön, wir sehen den Text gleich noch. Maria aber sprach, mein Herz preist den Herrn, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt, jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen, in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Magnificat. Das Loblied reiht sich ja in eine Reihe von Lobgesängen ein. Und soweit ich weiß, habt ihr schon den Lobgesang der Hanna besprochen. Oder den von Zacharias. Gut, ich frage nicht, welchen Predigtext ihr letzten Sonntag hattet. Das Magnificat ist ja schon oft vertont worden. Ob das jetzt von Bach ist, Vivaldi, Felix Mendelssohn, Bartholdy, das sind ja nur einige. In der Kantorei in Lehrte, in der ich seit neuestem mitsinge, also seitdem ich in der Sabbatzeit bin, haben wir dieses Magnificat am 2. Advent im Konzert gesungen. Und es war wunderschön. Wir haben es nach der Melodie gesungen von dem etwas unbekannten Johannes Kuhnau. So ist dann auch die Idee entstanden, dass ich heute darüber bei euch predigen werde. Denn vor dem Konzert, das ist dort auch wie ein Ritual, gibt immer die Kantorin und der Superintendent von unserem Kirchenkreis eine Einführung, sie musikalisch und er theologisch-exegetisch. Und dazu gab es folgenden Überblick. Jetzt hätte ich den Text gerne. Genau, wenn das geht. Ja. Genau, mir war es wichtig, es auf eine Seite zu kriegen, aber das ist, glaube ich, nicht so praktisch. Geht, ne? Gut, das unten kommt dann später. Wenn ich den Text jetzt nochmal vorlese, und ihr könnt schon gleich so gucken, wie der gegliedert ist, dann merkt ihr auch, dass der jetzt nochmal ein bisschen hölzern ist und manche haben vielleicht auch den Luther-Text im Hinterkopf, weil hier ist er jetzt mal direkt vom Griechischen übersetzt. Groß macht die Seele mein den Herrn und es freut sich mein Geist an Gott, dem Retter mein. Denn angesehen hat er die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe doch, von nun an selig mich werden preisen alle Generationen, denn getan hat er an mir Großes. Man kann dann noch ergänzen, der Machtvolle. Der mächtig ist und heilig, der Name sein. Und seine Barmherzigkeit waltet, muss man ergänzen, von Geschlecht zu Geschlecht. Über die ihn Fürchtenden. Ausgeübt hat er Macht mit dem Arm sein. Zerstreut hat er die, die stolz sind, in den Gedanken ihrer Herzen. Gestürzt hat er die Mächtigen vom Stuhl und erhoben die Niedrigen. Hungernde hat er gefüllt mit Gütern, die Reichen ausgehen lassen leer. Gestützt hat er Israel, seinen Knecht, eingedenk seiner Barmherzigkeit, wie er verheißen hat unseren Vorvätern, Abraham und seinen Samen für alle Zeiten. Und dann kommt dieses Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, bis in die Zeitalter der Zeitalter. Und dann seht ihr in der dritten Spalte unter Gliederung einmal, dass es ein Loblied ist in den Versen 46b und 47 und ab 48 kommt der Grund, warum Maria lobt. Gott hat ihre Niedrigkeit angesehen. Und dann kommt in diesem Loblied als nächstes oder kommen die Eigenschaften Gottes. Und bei den Fürchtenden, da kann man eben übersetzen, dieses Yara vom Griechischen her fürchten oder ehren. Weil viele denken bei Furcht an Angst, aber da ist die Ehrfurcht gemeint. Und dann kommt nach den Eigenschaften Gottes nochmal, welche Taten er getan hat. Und zwar hat er die Macht, die Stolzen zu zerstreuen. Und dann ab Vers 54a, Israel zu stützen. Und in diesen ganzen Versen, da seht ihr auch 52a bis 53 ein Chiasmus oder Chiasma. Das heißt, da gibt es eine richtige Umkehrung. Alles, was oben ist, kommt nach unten und was unten ist, nach oben. So ist dieser Lobpreis. Und das alles macht Gott, weil er es versprochen hat, entsprechend der Verheißung. Und das macht er nicht einmal, sondern für alle Zeiten. Und dann, jetzt können wir das noch mal ein bisschen hoch, sodass man noch möglichst viel Text sieht. Das kann man so von den Farben ein bisschen sehen. Und zwar alles, was blau ist, das ist meine Seele, mein Geist, die ihn Fürchtenden, Israel und seinen Vorvätern, Abraham und seinem Samen. Und da seht ihr, in welchem Kontext sich Maria stellt. Meine Seele, mein Geist, gehört, wenn man das Ganze liest, zu den Fürchtenden, zu denen, die Gott ehren und fürchten. Und sie reiht sich ein in die Linie der Vorväter Abraham und seinem Samen. Grün ist dann alles mal in dem Text so die Niedrigkeit, ihre Niedrigkeit. Sie ist Dienerin Gottes. Dann die Hungernden, sie hungert, Frage wonach. Und die Hungernden füllt Gott mit Gütern und erstützt sie. Und rot ist dann alles so, was Gott gestürzt hat. Die Mächtigen, die Stolzen, also alles, was so oben ist, die Reichen gehen leer aus. Und dann sieht man in diesem Text noch, dieses hat er, habe ich immer ganz fett gemacht, das ist vom Griechischen her der Aorist und das ist die Vergangenheitsform. Also was Maria hier besingt, ist Vergangenheit. So viel mal dazu. Maria spricht diesen Lobgesang, als sie bei Elisabeth ist, ihrer Verwandten. Dort ist sie praktisch so wie ein bisschen untergetaucht. Weg von dem Reden, von dem Geschwätz in dem Dorf, in dem sie lebte, was die Leute alles reden, wenn man schwanger ist und nicht verheiratet. Und dann ist es ja auch gut, wenn man irgendwo Zuflucht sucht zu einer Frau, die ja selber schwanger ist und dann auch weiß, wie es einem so in den ersten 3 Monaten geht bei Elisabeth. Elisabeth war schwanger mit Johannes dem Täufer. Solche Worte zu sagen und zu singen, das habt ihr vielleicht schon ein bisschen bei dem Text gespürt, dazu gehört ganz schön viel Mut. Und man spürt, wie tapfer und wie mutig Maria ist, dass die mal eben in diesem Lied so, das von oben nach unten und von unten nach oben, und das macht Gott, sagt. Das Interessante ist, wenn ihr mal in der Kunst oder Kultur, ja in der Kunst guckt, es gibt von Maria ja unendlich viele Darstellungen. Ob in groß oder in klein, mal hat sie das Jesuskind auf dem Arm, mal ist sie alleine dort, sie hat so einen Sternenkranz um den Kopf oder auch nicht, mal sitzt sie auf einem Esel oder sie senkt ganz demütig den Kopf oder sie schaut so ganz verklärt ins Weite, Maria die Reine. Und irgendwie ist sie eine Heilige so zwischen Himmel und Erde. Sie wirkt etwas unnahbar. Und besonders finde ich so für uns Evangelische, und das wäre, habe ich überlegt, nochmal so ein Predigtthema für sich, wenn Maria in ihrem Lobgesang sagt, siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, die Menschen in allen kommenden Generationen. Was machen wir Evangelischen jenseits von allem Marienkult mit diesem Satz? Könnt ihr ein andermal drüber nachdenken. Aber man fragt sich zu Recht, wenn man diesen Lobgesang sieht oder liest, welche Darstellung wird Maria denn gerecht? Schauen wir uns das Magnificat an, könnte man fast sagen, keine. Denn das Magnificat ist, wenn man es genauer nimmt, ein politisches Lied. Und zwar ein sehr mutiges. Und es ist der gleiche Mut, mit dem Maria zu dem Engel gesagt hat, als der ihr sagte, du wirst schwanger mit Gottes Sohn, da sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dazu gehört viel Mut. Mit 12, 14 Jahren schwanger zu werden und die Mutter von Gottes Sohn. Und dieser Mut prägt ihr Leben und dieses Lied. Aber vielleicht hat auch ein bisschen so der Zuspruch von Elisabeth dazu beigetragen, so ein Magnificat zu schreiben oder zu sagen, denn als sie kommt, haben die ersten Dialog, das steht kurz vor in seinem Text, und dann sagt Elisabeth zu ihr, du darfst dich freuen. Und das sagt die Ältere der Jüngeren und ganz ohne Neid. Mitten in allen Fragen von Maria, was werden die Leute denken und sagen, wird das Kind gesund sein? Werde ich eine gute Mutter sein? Wie wird denn überhaupt unsere Beziehung sein, Gottes Sohn und ich? Wie wird meine Partnerschaft mit Josef weitergehen? Da hinein sagt Elisabeth zu ihr, es sind fast prophetische Worte, du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt. Und weil du geglaubt hast, wird Gott vollenden, was er verheißen hat. Es gibt im Lukas-Evangelium nur einmal im Griechischen dieses Wort vollenden, Teleosis oder Erfüllung übersetzt. Und das ist hier in dieser Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Es wird sich erfüllen, Gott wird erfüllen, was er verheißen hat, weil du vertraut hast. Gott wird es vollenden und deshalb vertraue nur. Also wenn das kein Grund ist, Gott zu loben. Magnifica anima mea dominum. Meine Seele preist den Herrn. Und wenn ihr mögt, könnt ihr zu Hause nochmal den Lobgesang der Hanna nehmen und den daneben lesen. Oder wenn ihr zu zweit seid, liest einer mal den Lobgesang der Hanna und einer mal nochmal den Lobgesang der Maria. Von Hanna steht in 1. Samuel 1, 4 und 5. Da merkt ihr, dass viele Worte ähnlich sind. Oder man nennt die Psalmen und da spürt man wieder, Maria ist eine aus ihrem Volk und sie nimmt das, was in ihrem Volk lebt und führt es weiter. Sie steht in diesem Zusammenhang und für ihr Volk und für und von ihrem Gott, so wie sie ihn in ihrer Geschichte, in ihrem Volk erlebt hat, singt sie. Viele gehen davon aus, dass dieser Gesang der Maria zunächst gar nicht öffentlich war. Also das, was wir zu Weihnachten oder in der Adventszeit immer wieder hören, war vielleicht erstmal so ein privater Gesang. So beginnt Maria ja auch bei sich. Ich bin, und da können wir uns fragen, wer wir vor Gott sind. Sie sagt, ich bin Dienerin Gottes. Und als Dienerin Gottes preist meine Seele Gott, weil er Großes tut und weil sein Name heilig ist. Und nach dieser Einführung wird es ganz politisch und es klingt nach Revolution, nach dieser totalen Veränderung der Zustände und Verhältnisse. Die wurden umgekehrt. Also wie gesagt, hier steht die Vergangenheitsform, der Aorist durch Gott, weil Gott in seinem Erbarmen mit seinem Volk ist. Also auf der einen Seite stürzte Gott mit gewaltigem Arm die Mächtigen vom Thron. Und wenn wir jetzt so ein bisschen unsere Bibelkenntnisse kramen oder darin kramen oder gucken, dann fällt uns vielleicht Saul ein, der erste König Israels. Und Gott hat ihn abgesetzt, weil er nicht mehr nach Gott fragte. Und dahinter steht dann die Hoffnung Marias, so wie Gott das gemacht hat, wie in dieser Vergangenheitsform. Die Mächtigen wurden gestürzt. So wird es auch in meiner Gegenwart tun. Denn da waren die Römer, die Herrscher in Israel. Und wenn er das damals getan hat, kann er es jetzt tun. Und damit wird es ein Zukunftslied. Er wird es auch in der Zukunft tun. Und letztlich finden wir uns da in diesem Text auch wieder. Denn es ist ja auch unsere Hoffnung, dass einmal Regierungschefs, ob wir an den Herrscher, den Despoten in Nordkorea denken, ob wir an Syrien denken, dass diese Menschen, die so grausam sind und ihr Volk unterdrücken, dass die einmal ihre Macht verlieren. Die Mächtigen, die Stolzen stürzt Gott vom Thron. Stürzte, stürzt und wird er. Mich hat es an eine Strophe in einem Lied erinnert, das steht auch in unserem blauen Liederbuch, dieses Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und da heißt es in der 4. Strophe, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Also die Mächtigen kommen und gehen. Gott hat und Gott wird die Stolzen zerstreuen. Die Mächtigen stürzen und die Reichen schauten wieder die Vergangenheitsform und sie werden in ihre Hände schauen und die sind leer, sagt Maria. Das ist die eine Seite in dem Loblied Magnificat. Und auf der anderen Seite die Niedrigen, die Armen, die Sklaven, die Frauen werden erhöht. Maria hat es selber erfahren. Aus dieser Niedrigkeit, Magd Gottes zu sein, wird sie Mutter von Gottes Sohn. Und mit ihr und durch sie der Beginn der Befreiung des Volkes durch Gott. Dadurch wird Maria zu einer Hoffnungsgestalt für viele Menschen. Letztlich bis heute. Und das hat sich in der Theologie, besonders in der Befreiungstheologie, niedergeschlagen oder gezeigt. Da wurde dieses Lied der Maria zum Hoffnungslied für die Armen. Weil sie hofften, dass das, was Maria für die Vergangenheit gesungen hat, wird für ihre Gegenwart und die Zukunft Realität, dass sie, die unterdrückt werden, frei werden und aufrecht durchs Leben gehen können und dass die, die hungern, endlich satt werden. Und das alles nicht durch eine menschliche Revolution, das alles nicht durch Gewalt oder bewaffneten Widerstand. Das Magnificat ist keine Gebrauchsanweisung für einen heiligen oder kalten Krieg. Bestimmt nicht. Sondern das Magnificat, Maria macht eine ganz klare Ansage. Der Umsturz, die Veränderung kommt durch Gott. Gott ist am Werk. Und Maria lädt uns ein, Gott zu vertrauen. Lädt uns ein, Hoffnung zu haben und Mut. Gott, der Ewige, der Heilige, wird eingreifen. Und zwar ganz parteiisch zugunsten der Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens leben, den Trauernden, den Unterdrückten. Und heute denke ich auch, wenn wir es immer wieder hören und vielleicht sind nach Bennigsen auch schon welche gekommen, wenn wir an die Flüchtlinge denken, diese vielen, vielen Menschen, die heute, auch vor diesem Weihnachtsfest, auf der Flucht sind. Gott wird sich ihnen zuwenden, er wird eingreifen. Letztlich ist das auch das Herzstück der Botschaft Jesu. Dazu gibt es auch ein Lied in dem blauen Liederbuch, und zwar dieses Alle schauen auf das große Tor. Und da ist wieder diese Umkehrung drin, 228, und da heißt es in der dritten Strophe, Gottes Reich ist nicht von dieser Welt und er kehrt alle unsere Maße um. Arm ist reich und reich ist plötzlich arm. Dumm ist klug und klug ist dumm. Kleine Leute gehen durch Gottes Tor und große Leute werden klein. Kommt, wir gehen zu dem Kind im Stall, nur wer klein ist, passt hinein. Gott kommt in unsere Welt, er ist in unserer Welt und er dreht unsere Maßstäbe um. Jesus hat das selber gelebt. Als er erwachsen war, da teilte er das Leben, er, der Sohn Gottes, der ja aus dem Himmelreich, der Himmel, dem völligen Reichtum und der Schönheit kam. Er teilte das Leben mit denen, die am Rand der Gesellschaft sind, den Armen und Kranken, den Zöllnern und Sündern, den Frauen, den Nichtjuden. Was für eine Revolution! Jesus heilte im Menschen Leib und Seele, er befreite von finsteren Mächten und er nannte Gott Vater. Wir könnten sagen, Gottes Befreiung hat einen Namen und der Name heißt Jesus Christus. Das Niedrige in uns erhöht er. Das Hungernde in uns sättigt er. Und wo wir so in Angst oder Sorgen gebunden sind, führt er uns in die Weite. Und das, wie es im Anfang war, von Zeitalter zu Zeitalter zu Zeitalter. Das gibt auch Mut für die Kinder heute und deren Kinder und deren Kinder, dass Gott der Mächtige wirkt. Wir haben uns an die Worte im Magnificat vielleicht gewöhnt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das auch in dieser Adventszeit schon gehört oder sogar gesungen, weil die Worte sind so schön. Aber was Maria hier besingt, durfte man zu jener Zeit nicht laut sagen. Darf man auch heute in manchen Ländern nicht laut sagen oder singen. Maria bringt zum Ausdruck, was in einem politischen Diskurs nicht erlaubt war. Herrschaftskritik? Nein, danke. Und schon gar nicht von einer Frau. Und das Interessante ist, das sagte ich ja eingangs, ich wüsste keinen Künstler und kein Bild, der Maria mit diesem Lied dargestellt hat. Oder vielleicht auch Maria und Elisabeth, die von Gottes Revolution singen und sagen und es leben. Von dieser Option Gottes für die Armen. Magnificat, meine Seele preist den Herrn. In diesen Advents- und Weihnachtstagen singen und hören wir ja viele Lieder, ob wir ins Kaufhaus gehen, im Radio, wo auch immer. Aber welche sind es? Weihnachtslieder vielleicht oder so Kuschelsongs. Oder die Jugendlichen sagen eher, oh, das ist sowieso viel zu viel Weihnachten, die hören dann lieber ihre Lieder. Das sage ich jetzt so nix. Die wissen das auch, weil sie sagen, das ist uns alles viel zu sentimental. Aber dieses Magnificat, dieses Loblied der Maria fordert uns heraus, nochmal zu gucken, was wir singen, was wir hören und wem wir singen. Was ist denn der Inhalt, was ist unser Anliegen in unseren Liedern? Kann das, was Maria hier singt, überhaupt unser Anliegen sein, außer na, dass es schön ist, es im Adventskonzert zu singen oder zu hören? Wir leben ja in einem reichen, weitgehend demokratischen Land. Es gibt freie Wahlen. Wir haben keinen Hunger. Wir wissen genau, was wir Heiligabend essen. Wir werden nicht verfolgt. Also für wen oder was hören, singen wir das Magnificat? Für wen können wir unsere Stimme erheben und uns von diesem Mut der Maria anstecken lassen? Vielleicht vermehrt in dieser Zeit für die Menschen, die ausgebeutet, unterdrückt und getötet werden durch stolze, ungerechte Herrscher, die ja nur in ihre eigene Tasche wirtschaften. Vielleicht singen wir dieses Lied und lesen es jetzt anders, weil wir es für die Menschen in Nordkorea, in Syrien, Ägypten, der Ukraine und im Sudan beten und sagen. Dieses Lied der Hoffnung. Gott wird die Niedrigen erheben und die Hungernden sättigen, weil er es verheißen hat und weil er ein barmherziger Gott ist. Letztlich, deswegen habe ich auf die Vergangenheitsform so hingewiesen, letztlich steht diese große Revolution Gottes noch aus. Gott wird, darauf warten wir, in seiner Barmherzigkeit seinen gewaltigen Arm erheben. Und dann wird Israel und werden die Nachbarstaaten im Frieden leben können. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das so durch das Magnificat ein bisschen herbeisingen und beten können. Vielleicht. Aber so wie Gott eine ganz einfache Frau mutig werden lässt und zur Mutter seines königlichen Sohnes erwählt. Und wie dieser durch sein Leben den Tod und dann auch wieder Revolution, ne? Umkehrung, Auferstehung uns neues Leben geschenkt hat, so wird Gott eines Tages seine Verheißung wahr machen. Und dann wird Friede sein. Shalom. Und bis dahin sind wir eingeladen, Gott zu loben, gerne zu loben und Marias Lied der Hoffnung zu singen, zu sagen, zu beten, zu hören. Mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Gott, vor Freude über Gott, meinem Retter. Amen.